Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen ersten Adventssonntag hören und lesen wir das ganze Kapitel 5 der Offenbarung, Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. Offenbarung 5, 1 bis 14. Und ich, schreibt der Apostel Johannes, sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Throns unter 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, die sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, denn der auf dem Thron sitzt, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, es lohnt sich, auch zu Hause gegebenenfalls noch einmal diese beiden Kapitel, die Thronschau aus Offenbarung 4 und 5 zu lesen. Auch noch mal unter dem Aspekt ist mir gerade beim Lesen des Textes durch den Kopf gegangen und vor Augen getreten. Jeden Sonntag, wenn wir uns im Gottesdienst versammeln, sind wir im Grunde genommen mit in diesem Thronsaal präsent. Wir werden es nachher noch mal sehen. Durch Jesu Tod am Kreuz ist der Vorhang zum Allerheiligsten gerissen. Der Thronsaal Gottes steht für uns offen. Und wir, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, sind am Thron Gottes gegenwärtig. Also wenn wir uns am Sonntag zum Gottesdienst versammeln, dürfen wir uns immer mit dabei sehen in dieser Szene. Nicht in jedem Detail, aber vom Grundsatz im Thron Gottes. Es ist ein hochdramatisches Bild, das wir gerade gezeigt bekommen haben. Malen wir es uns mal im Detail vor Augen ganz realistisch, wie wir es durch den Sucher einer Spiegelreflexkamera sehen, die ein starkes Zoom-Objektiv vorne drauf hat. Im Kapitel 4, vorausgehendes Kapitel, da hatten wir quasi die Totale. So etwas wie eine 28 oder 24 Millimeter Weitwinkelperspektive. Da sehen wir den ganzen Thronraum Gottes mit den vier Tieren um den Thron und dann darum herum die 24 Ältesten ebenfalls auf ihren Thronen. Hier mit dem ersten Vers von Kapitel 5 kommt das alles vorübergehend außer Blick. Der Kameramann zoomt jetzt einen Ausschnitt dieses Thronraums ganz nah heran, vergrößert. Im Sucher der Kamera sehen wir nur noch eins. Die rechte Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und in dieser Hand liegt eine Schriftrolle, genauer innen. Auf dieser Hand, innen und außen beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Die ganze Aufmerksamkeit ist jetzt einzig und allein auf diese Hand und insbesondere auf die Schriftrolle darin gerichtet. Auf ihrer Innenseite steht der ausführliche Text, auf der Außenseite die Inhaltsangabe. Das heißt, den wesentlichen Inhalt kann man lesen, ohne die Siegel zu brechen und ohne die Schriftrolle zu öffnen. Das ist wichtig. Die Siegel verbergen nichts. Das sehen wir später Kapitel 6, wenn die Siegel geöffnet werden. Es geht nicht um Information. Mit dem Öffnen eines jeden Siegels wird vielmehr endzeitliches Geschehen in Gang gesetzt. Mit der Öffnung der ersten 4 Siegel werden die 4 schrecklichen Reiter der Offenbarung gerufen. Das 5. Siegel zeigt uns die Seelen der Märtyrer am Altar Gottes und wie sie begleitet werden mit den weißen Kleidern der Gerechtigkeit. Das 6. Siegel löst die kosmischen Katastrophen aus, die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu geschehen. Die verschlossenen Siegel verbergen also nicht Information, sie halten Geschehen zurück. Durch ihr Öffnen wird dann das jeweilige Geschehen in Gang gesetzt. Der Inhalt dieser Schriftrolle ist Vollendung der Welt- und Heilsgeschichte. All dessen, was dann ab Kapitel 6 passiert, bis zum Ende der Offenbarung einschließlich des neuen Himmels und der neuen Erde. All das liegt in der rechten Hand Gottes. Ich weise ja immer wieder darauf hin, dass die rechte die Tathand Gottes ist, mit der er eingreift, mit der er handelt. Die Hand, mit der er Geschehen machtvoll in Gang setzt. In dieser rechten Gottes liegt also das Ziel der Menschheitsgeschichte. Das Ziel auch unseres Lebens, das Ziel auch unserer Gemeinde. Aber all das kann nicht geschehen. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn die Siegel nicht gebrochen werden, wenn das Buch verschlossen bleibt. Denn wie gesagt, erst mit dem Brechen der Siegel wird das Geschehen in Gang gesetzt. Und damit kommt noch ein wichtiges Detail ins Spiel, das ich schon angedeutet hatte. Der auf dem Thron sitzt, hält diese Rolle nicht fest. Die Bibel sagt wörtlich nicht, sie ist in seiner Hand. Sie sagt, sie ist auf seiner Hand. Es ist ein nicht unwesentlicher Unterschied. Liegt natürlich trotzdem auch in, aber wird nicht festgehalten. Das ist der Punkt. Wenn er was in der Hand festhält, dann gibt er es nicht ohne weiteres her. Wenn er was auf der Hand liegen hat, dann bietet er es jemanden an, der es nehmen soll. Das ist der Sinn. Der auf dem Thron sitzt, hält die Schriftrolle auf seiner Hand hin, damit sie jemand nimmt. Und deshalb weitet der nächste Vers wieder die Perspektive. Außer der Schriftrolle, auf der rechten Gottes sehen wir jetzt einen starken Engel. Dass der Engel stark ist, vielleicht ist euch aufgefallen beim Lesen, wird extra betont. Eigentlich sind Engel ja immer stark, aber es wird extra betont. Die ganze Szene ist mit ungeheurer Kraft und Macht geladen. Und so wird auch betont, er ruft mit lauter Stimme, wörtlich mit großer Stimme. Wie Posaunenhall klingt seine Stimme laut und mächtig. Es ist keine schüchterne Frage. Es ist ein gewaltiger Aufruf. Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Wir können uns vorstellen, dass er bei dieser Frage mit seiner Hand auf die Schriftrolle hindeutet. Ist jemand da, der Macht und Autorität hat, diese Siegel zu brechen? Ist jemand da, der es vermag, die Heilsgeschichte zur Vollendung zu bringen? Die mächtige Stimme verklingt, völlige Stille kehrt ein. Der ganze himmlische Hofstaat, einschließlich des Johannes, der mitten darunter steht, hält den Atem an. Alle halten Ausschau. Jetzt zoomt die Kamera wieder zurück, gewissermaßen in die Totale. Alle Bereiche des Kosmos sind jetzt im Blick. Der Himmel, die Erde und was unter der Erde ist. Alles, was ist, die göttliche, die irdische, die unsichtbare und die sichtbare Welt, wird in allen Bereichen, in allen Etagen abgesucht und abgescannt. Aber niemand wird gefunden. Die atemlose Stille hält an. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde, niemand unter der Erde ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und anzusehen. Niemand ist würdig, sie zu lesen und in Gang zu setzen, was darin geschrieben steht. Niemand ist würdig, die Heilsgeschichte zu vollenden. Das ist wichtig, dass uns dieser Moment, dieser Szene ganz deutlich vor Augen steht. Denn deshalb bricht Johannes jetzt in Tränen aus. Wenn wir vor Augen haben, was eigentlich dann durch diese Siegel geschieht, dann neigen wir zu sagen, dass sie wären besser zugeblieben. Wenn wir vor Augen haben, welche Schrecken für die Menschheit durch dieses Brechen der Siegel ausgelöst wird. Aber das ist eben nur die kurzfristige Sicht. Die mittel- und langfristige heißt, dann würde die Menschheitsgeschichte nie ans Ziel gelangen. Gottes Werk an dieser Welt würde mitten im Chaos, das der Teufel angerichtet hat, und wir mit ihm stecken bleiben. Gottlosigkeit, Verbrechen aller Art, das Toben des Bösen. Alle Mächte des Bösen dürften weiter ihr grausiges Spiel unbegrenzt treiben. All ihre Schandtaten würden nie gesühnt, all ihre Opfer würden nie Gerechtigkeit erfahren. Das Volk des Alten und des Neuen Bundes käme nie zu seiner Vollendung. Deshalb bricht Johannes in Tränen aus. Das steht dem in diesem Augenblick glasklar vor Augen. Da macht die Kamera wieder einen Schwenk. Diesmal auf einen der 24 Ältesten, die um den Thron Gottes versammelt sind. Er redet Johannes an. Weine nicht. Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Ich hatte auch in der Predigt »Dürfen sich Christen wehren« vom 14. Mai dieses Jahres darauf hingewiesen, dass uns der Blick auf diese Tatsache, die da so beiläufig erwähnt wird, zumeist völlig fehlt. Den Löwen aus Juda. Wir kennen Jesus vor allem als das Lamm und machen dabei auch den Fehler, das Wesen Gottes und auch das Wesen und das Verhalten der Christen notwendigerweise ganz auf die Lammesnatur zu begrenzen, ist völlig unbiblisch. Das Lamm ist sanftmütig und friedfertig. So begegnet uns Jesus dann auch wieder in Vers 6, als das Lamm wie geschlachtet, das stellvertretend am Kreuz sein Leben für uns gab und für alle Menschen. Aber das ist eben nur die eine Seite Jesu. Das ist nur ein Teil der Wahrheit über Jesus und sein Wesen. Und leider begrenzt sich seit langem christliche Verkündigung fast ausschließlich auf diesen einen Teil. Und der andere, und damit eine wichtige andere Wahrheit, fällt komplett unter den Tisch und das ganze sogenannte Christentum bekommt eine komplette Schieflage. Das war Auftrag und Wesen seiner ersten Sendung. Da kam er als Lamm. Da kam er zu suchen und zu retten, was zu verloren ist. Da kam er zu vergeben und nicht zu richten. Deshalb lässt er auch die Ehebrecherin laufen. Gegen Gottes Gebot. Denn nach Gottes Gebot hätte sie gesteinigt werden müssen. Aber Jesus lässt sie laufen. Er vergibt. Weil diese Sendung dient der Vergebung und nicht dem Richten. Deshalb kommt er als Lamm. Aber Jesus ist ebenso der Löwe aus Juda. Und ist nicht interessant, liebe Geschwister, dass Mose das vor 3.500 Jahren schon gesehen hat, dass aus Juda der Löwe kommt, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Mose hat schon vor 3.500 Jahren Jesus gesehen, den Löwen aus Juda. Und der Löwe zeichnet sich nun eben nicht durch besondere Schwäche oder gar Wehrlosigkeit aus. Der Löwe ist vielmehr das Symbol von Macht und Stärke. Nicht umsonst bezeichnet man ihn als den König der Tiere. Und deshalb haben viele Herrscherhäuser den Löwen in ihrem Wappen. Der Löwe ist ein mächtiges Raubtier. Geradezu, wenn man so will, das Gegenteil des Lammes. Mit mächtigen Pranken und gewaltigen Reißzähnen. Auf diese Macht und Stärke verweist der Älteste in seinem Wort an Johannes. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Weil die Szene so unglaublich dicht ist und die Perspektiven immer wieder so schnell wechseln, lesen wir schnell über ein wichtiges Detail hinweg. Das ging mir auch so. Nachdem der Blick jetzt erstmal auf Jesus gefallen ist, sind wir ganz schnell schon bei den Versen 6 bis 14 und haben überlesen, welche gewaltige Tat der Löwe aus Juda vollbracht hat. Er hat überwunden. Diese Tat allein macht ihn würdig, denn es steht wörtlich drin, er hat überwunden, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Er hat gekämpft und gesiegt mit diesem einen Ziel, dieses Buch öffnen zu können, die Autorität und Macht dazu zu haben. Menge setzt hier noch ergänzend in Klammer dahinter, er hat den Sieg errungen. Das ist wichtig, so übersetzen auch Hoffnung für alle, die katholische Einheitsübersetzung und auch die Gute Nachricht von 97. Die klassischen Übersetzungen, Elberfelder, Schlachter, Luther von der Reformation herkommend, sagen überwunden, wie wir es gehört haben. Ich vermute, dass hier eine kleine Schwäche der reformatorischen Theologie dahinter steckt. Der Begriff ist nicht falsch, aber er legt den Schwerpunkt nicht hundertprozentig exakt. Und das Griechische ist präziser. Die reformatorische Theologie, ich stehe ja ganz in deren Tradition, hat aber einen kleinen Haken. Sie ist ganz auf Jesus, den Gekreuzigten, gerichtet. Ihr Blick geht ganz auf Golgatha, wo das Heil der Welt, unser Heil, vollbracht ist. Das ist auch richtig. Paulus sagt, ich will nichts kennen als Jesus, den Gekreuzigten. Und genau hier am Kreuz wurde der Sieg errungen. Aber der Schwerpunkt liegt beim Stichwort errungen, mehr auf dem Ringen und Überwinden und noch im Kampf und nicht so sehr auf dem Sieg. Das Griechische redet aber ganz klar vom Sieg. Der Kampf ist vorüber. Der Sieg ist errungen. Ich sage, nicht nur salopp, steckt was Wahres dran. Da haben wir mit den Charismatikern das Gegenbeispiel. Die Charismatiker kippen auf der einen Seite vom Pferd, die reformatorische Theologie neigt dazu, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, in Schieflage zu sein. Die Charismatiker leben nur im Sieg. Ich sage mal ein bisschen pauschal, aber im Prinzip stimmt so ungefähr. Die haben nur Sieg. 24 Stunden am Tag, 3600 Sekunden die Minute, immer nur Sieg. Zumindest in der Theorie. In der charismatischen Praxis sieht es auch anders aus. Trotzdem haben sie eines richtig erkannt. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Und da liegt der Unterschied, wenn wir gerade auf das Überwinden und Sieg haben schauen, wenn er mal zu Hause Karfreitagslieder anguckt und vergleicht Osterlieder. Bei den Karfreitagsliedern ist vielmehr der Kampf, das Ringen, das Leiden drin. Da wurde der Sieg errungen, aber da wird noch gekämpft am Kreuz. An Ostern steht der Sieg im Mittelpunkt. Und hier bei uns, deshalb führe ich so breit aus, Offenbarung 5, steht nicht mehr der Kampf, nicht mehr das Erringen, das Überwinden im Mittelpunkt. Jetzt steht der Sieg im Mittelpunkt. Um den geht's. Ich habe noch die englische New Life Bibel im Regal stehen, die übersetzt, er hat triumphiert. Zwar auch frei, nicht ganz wörtlich, aber genau darum geht's eigentlich. Die haben den Sinn frei wiedergegeben. Im Triumphzug führt Jesus die besiegten Feinde hinter sich her und hat sie als solche öffentlich zur Schau gestellt. So lesen wir es ja auch im Neuen Testament. Die Offenbarung ist nicht das Buch der Kämpfer. Die Offenbarung ist das Buch der Sieger. Die leidende und kämpfende Gemeinde, die begegnet uns zwar noch am Anfang in den 7-Cent-Schreiben, aber auch schon hier immer mit dem Ausblick auf den Sieg. Denn auch da habe ich nachgeguckt, immer wenn die klassischen Übersetzungen sagen am Schluss das Wort, wer überwindet, dem will ich, steht immer, wer den Sieg davon trägt, dem will ich. Steht immer die Rede vom Sieg, explizit. Schade, mir auch jetzt erst in der Predigtvorbereitung auf diesen Sonntag aufgefallen, dass da leider nicht ganz optimale Schwerpunktsetzung ist. Es geht um den Sieg. Und hier, Thronschau, Kapitel 4 und 5, tritt die kämpfende Gemeinde ganz in den Hintergrund. Jetzt steht über allem der Sieger auf dem Thron. Und deshalb ja auch die Predigt, das Thema, die Stunde des Siegers. Dass noch Kampf stattfindet, das ergibt sich aus der Sache indirekt immer wieder. Aber dieser Kampf steht nicht mehr im Vordergrund in der Offenbarung. Im Vordergrund steht der Sieger von Golgatha, der Löwe aus Juda, der kommt, seine Herrschaft anzutreten. Und er dieser Herrschaft den Weg bereitet mit furchtbaren Gerichten über die gottlose Menschheit. Und deshalb, ich habe in der Auslegungsreihe über die Offenbarung im Bibelgesprächskreis immer wieder darauf hingewiesen, kommen immer vor wichtigen Abschnitten die Thronszenen. Da wird immer der Sieger gezeigt, der herrscht, der die Sache im Blick hat und im Griff. Und deshalb war in Zeiten der Verfolgung, schon in den ersten 2, 3 Jahrhunderten, als die wüsten Christenverfolgungen der Römer vorwiegend dann über die Gemeinde hereinbrachen, war die Offenbarung das Lieblingsbuch der Gemeinde. Kein Buch wurde in der ersten Christenheit so viel gelesen wie die Offenbarung, weil sie das Buch der Sieger ist. Je schlimmer sich die antichristlichen Mächte gebärden, umso fester richtet die Gemeinde ihren Blick auf den kommenden Herrn. Und dieser Herr kommt nun in Blick und wird aktiv. Wieder schwenkt die Kamera jetzt weg von Johannes und dem Ältesten hin aufs Zentrum des Throns. Da inmitten des Thrones, umgeben von den 4 mächtigen Wesen und den 24 Ältesten, mittendrin auf dem Thron steht das Lamm. Wohlgemerkt, für alle, welche die Gottheit und völlige Gottgleichheit Jesu bezweifeln, wie etwa die Zeugen Jehovas, ganz wichtige Szene. Also wenn es in der Bibel nur die Offenbarung gäbe und sogar nur dieses eine Kapitel würde reichen, dass die Lehre der Zeugen an diesem entscheidenden Punkt völlig aus den Angeln gehoben ist. Jesus, das Lamm von Golgatha, steht inmitten des Thrones. Genau an dem Ort, an dem Gott Jahwe selbst seinen Platz hat. Das Lamm und der auf dem Thron sind eins, auch wenn sie uns in 2 Gestalten begegnen. Und wir haben auch noch gleich noch den Heiligen Geist dabei. Das Lamm hat 7 Hörner und 7 Augen, die 7 Geister Gottes. Wir haben also die göttliche Dreieinigkeit samt dem Heiligen Geist hier auf einmal im Bild, inmitten des Thrones. Die 7 Hörner und 7 Augen stehen für vollkommene Macht, vollkommenes Wissen und Geistesfülle. Und nun nimmt das Lamm die Schriftrolle aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und da fallen die 4 mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Auch wieder ganz wichtig. Sie fallen vor dem Lamm nieder und das Lamm bekommt gleiche Ehre und Anbetung wie Jahwe selbst. In Lied und Gebet wird dem Lamm die Ehre gegeben. Und jetzt, liebe Geschwister, kommen auch wir in den Blick. Was ich einleitend zur Predigt gesagt habe, im Gottesdienst sind wir immer mit dabei. Auch hier sind wir mittendrin in dieser Szene und sie hatten nämlich die 24 Ältesten, jeder eine Harfe. Da kommt das Missverständnis her, im Himmel würden den ganzen Tag 24 Stunden nur Harfe gespielt und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Liebe Geschwister, das sind wir. Das sind unsere Gebete, die von unseren Gottesdiensten, von unseren stillen Kämmerlein aufsteigen zum Thron Gottes. Am Tempel stand der Räucheraltar direkt vor dem Eingang ins Allerheiligste. Wir sehen hier eine Frontansicht, hier von schräg oben. Hier ist der Räucheraltar und dahinter durch Vorhang abgetrennt das Allerheiligste mit der Bundeslade hier rechts, da der Räucheraltar. Er steht also direkt vor dem Thron Gottes. Auf dem Räucheraltar wurden Duftstoffe verbrannt als Wohlgeruch vor dem Herrn. Ich vermute, praktisch hatten sie auch den Sinn, die teils weniger angenehmen Gerüche der Opfer zu überdecken, die ja vorwiegend für die Sünden als Schuld- und Sühnopfer dargebracht wurden. Wir können sagen, der Gestank der Sünde, der vor dem Tempel vom Opferaltar aufsteigt, wird durch den Räucheraltar vom Thron Gottes ferngehalten. Und solch ein Wohlgeruch vor dem Herrn sind auch unsere Gebete. Die werden deshalb auf dem Räucheraltar dargebracht. Und unsere Gebete wirken ganz praktisch mit an der Vollendung der Heilszeit. Da sehen wir dann Offenbarung 3, 8, 3 und 4. Da löst das Rauchfass, das umgestoßen wird und unter anderem mit den Gebeten der Heiligen gefüllt ist, die 7 Posaunengerichte aus. Unsere Gebete wirken direkt an der Vollendung der Weltgeschichte und Heilsgeschichte mit. Und Erich Schnebel sagte dazu, unsere Gebete haben unmittelbaren Anteil an der Durchführung des Werkes Jesu. Durch unsere Gebete greifen wir in die Welt- und Heilsgeschichte ein. Und so sind wir mit unseren Gebeten am Thron Gottes gegenwärtig. Und dann singen die 4 mächtigen Wesen und die 24 Ältesten ein neues Lied. Es wird immer wieder gerätselt, was für ein neues Lied singen die. Es geht in diesen neuen Liedern um die Wunder Gottes. Es sind neue Lieder, weil Gott immer wieder neue Wunder tut, weil es neue Großtaten Gottes zu besingen gibt. Hier geht es vor allem um den Endsieg, die Endherrschaft und die Endverherrlichung unseres Herrn Jesus Christus und seiner Gemeinde. Wir kommen da auch mit vor. Jesus ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen und die Weltgeschichte zum Ziel zu führen. Das wird in diesem Fall offenbar und ist der Inhalt des neuen Liedes. Denn er hat sich hingegeben, denn du bist geschlachtet und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wir alle, liebe Geschwister, die wir zu Jesus gehören, sind berufen, mit ihm als Könige und Priester über der Erde zu herrschen. Die Zeit derer, die sich heute mehr und mehr zu Herren und Tyrannen über diese Welt aufschwingen, läuft aus. Nochmal, deshalb war in der leidenden, verfolgten Gemeinde die Offenbarung das Lieblingsbuch. Das ist ihre Grundbotschaft. Die Zeit derer, die sich auf dieser Erde zu Herren und Tyrannen aufschwingen, diese Zeit läuft aus. Wir werden es im Lied nach der Predigt singen, die Mächtigen kommen und gehen. Unsere Zeit kommt und wir bleiben in Ewigkeit. Wir gehen nicht mehr, wir bleiben mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und dessen Verherrlichung dient das ganze Kapitel 5. Im Mittelpunkt des ersten Teils der Thronschau, Kapitel 4, steht der Thron und der darauf sitzt. Da wird der allmächtige Gott gelobt, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Vor ihm fallen die 24 Ältesten nieder und beten ihn an mit den Worten, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. In Offenbarung 5 wird dann gezeigt, dass dieser allmächtige Gott kein anderer ist als das Lamm selbst. Das Lamm wird mit exakt demselben Lobpreis, exakt denselben Worten geehrt wie der allmächtige Gott. Ist wichtig, das zu betonen, auch in der heutigen Zeit, weil leider längst nicht nur die Zeugen Jehovas die Gottgleichheit, die Gottheit Jesu leugnen. Wir haben es in der bibelkritischen Theologie längst nicht nur in den Landeskirchen, sondern bis weit in die freien Gemeinden hinein. Und deshalb ist es so wichtig, wir haben glasklares biblisches Zeugnis. Jesus ist der eine allmächtige, lebendige Gott, der für uns am Kreuz sein Leben gab. Und das zeigt sich in der exakten Übereinstimmung des Lobpreises. Und bevor es soweit ist, treten zu den vier mächtigen Wesen und den 24 Ältesten noch Myriaden von Engeln, die Menge der himmlischen Heerscharen, Zehntausende mal Zehntausend und Tausende mal Tausend. Das ist eine unvorstellbare, unzählbare Schar. Und sie stimmen mit lauter Stimme in diesen Lobpreis des Lammes mit ein. Es ist die Stunde des Siegers. Er wird geehrt. Und nun sehen wir, in welchen Worten sie das Lamm preisen. Dazu habe ich diese Folie erstellt. Sie zeigt, dass das Lob des Lammes in exakt denselben Worten geschieht und dem Lamm exakt dieselbe Ehre zuteil wird wie dem Allmächtigen auf dem Thron. Wenn man es genau nimmt, könnte man sagen, sogar noch mehr. Denn ihr seht, der Allmächtige wird Offenbarung 4, Vers 11 im oberen Abschnitt mit den Stichworten Herrlichkeit, Ehre und Macht gelobt, die er würdig ist zu nehmen. Die kommen Offenbarung 5 alle auch vor, aber dazu Reichtum, Weisheit, Stärke und Lobpreis eigentlich noch mehr. Wobei es darum hier natürlich nicht geht. Es geht nicht darum, den Allmächtigen und das Lamm gegeneinander auszuspielen, sondern sie miteinander zu preisen. Leider, wer Elberfelder in der Hand hat, vielleicht auch Schlachter, der stellt fest, dass da steht zu empfangen. Ich habe hier aber hingeschrieben zu nehmen, ganz bewusst in Magenta-Farben, du bist würdig zu nehmen. Elberfelder sagt Kropf unnötigerweise bei 5,12 und irreführend zu empfangen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe gestutzt, als ich es gelesen habe, habe sofort mein griechisches Neues Testament rausgeholt, nachgeschlagen. Was steht wirklich da? Es ist kein großer Unterschied, doch ein fundamentaler. Wer empfängt, dem muss ein anderer diese Macht über das zu empfangen, der hat, geben und hinreichen. Empfangen ist passiv, nehmen ist aktiv. Wer nimmt, hat selber Autorität und Vollmacht. Wer empfängt, ist von der Autorität und Vollmacht des Gebers abhängig. Mit dem Stichwort empfangen wird Jesus fälschlicherweise in die Rolle des passiven Empfängers gestellt. Die griechische Formulierung sagt in allen drei Fällen identisch zu nehmen. Leider treiben außer Luther alle anderen Übersetzungen diesen Unfug und geben irreführend empfangen wieder. Luther ist der Einzige, der es an dieser Stelle wirklich präzis hat. Mit Empfangen wird letztlich die völlige Identität des Vaters und des Sohnes, des Allmächtigen und des Lammes geschmälert. Haben die sicher nicht vorgehabt, aber sie haben da nicht scharf genug gedacht. Denn das ist ja der Witz an dieser Stelle, also nicht der Witz, sondern des Pudels Kern, der Knackpunkt, auf den es ankommt. Jesus, das Lamm, tritt aus seiner bisherigen zurückhaltenden Rolle, aus seiner dienenden Rolle, heraus und wird nun dargestellt in seiner ganzen göttlichen Macht und Herrlichkeit, völlig identisch mit dem Vater. Deshalb ist hier eine Wiedergabe, die diese Abstufung, die Ordnung innerhalb der Dreieinigkeit, dass der Vater das Haupt des Sohnes ist. Wahrscheinlich haben die anderen Übersetzer deshalb empfangen, um diese Abstufung zu haben. Die hat aber der griechische Text nicht und die ist hier falsch. Um die geht es hier nicht mehr. Die wird hier aufgehoben. Und deshalb wird er, das Lamm, in den Versen 13 und 14 mit dem, der auf dem Thron sitzt, gemeinsam geehrt. Und wir sehen, es gibt keinen Unterschied, auch nicht im Lobpreis, zwischen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Beide sind gleicher Macht und gleicher Ehre. Und wäre Jesus nur ein Geschöpf, selbst das allerhöchste Geschöpf, noch höher als Erzengel Michael, noch höher als alle anderen miteinander, niemals dürften sie vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Denn Anbetung gebührt allein dem lebendigen Gott. Da sie nun eins sind in Macht und Herrlichkeit, wird unterstrichen auch durch die bestimmten Artikel, auch wichtig. Den Lobpreis, ich habe auch im Griechischen nachgeguckt, ist keine Schlampigkeit der Übersetzung, ist exakt richtig. Den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht. Warum der bestimmte Artikel? Der bezeichnet die Gesamtheit des Genannten. Der unbestimmte Artikel kann ein, oder der fehlende Artikel, das ist ein Teil des Lobpreises dem zu Ehre. Aber wenn der Lobpreis, die Ehre, die Macht genannt wird, dann ist es die Macht in ihrer Fülle. Die zwei, der auf dem Thron und das Lamm, sind eben einer. Und dieser eine ist der Sieger. Und dessen Stunde ist hier gekommen. In diesen Tagen, liebe Geschwister, haben wir ganz und gar nicht den Eindruck, dass Gottes Wille auf dieser Erde zum Ziel kommt. Im Gegenteil, es wird alles atomisiert, was Gottes Willen entspricht und ins Gegenteil verkehrt. Aber das dürfte das letzte satanische Intermezzo sein, bevor der Herr Ordnung schafft. Denn Jesus ist der Sieger und seine Stunde kommt. Und hoffentlich sind wir alle dabei. Amen.